Wie geht Late Night? Was darf Comedy?
Wie wird man die neue TV-Total-Stimme? Was hat es mit dem warmen Essigwasser am Stromberg-Set auf sich?
Und warum lässt der Priestergesang aus Age of Empires Peters Gamer-Herz höher schlagen?
Die Antworten und noch viel mehr Fakten über, mit und von Peter Rütten
gibt es jetzt bei Screenshots.
Viel Spaß! 3, 2, 1,
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
Willkommen zurück zum zweiten Teil. Peter Rütten ist immer noch hier.
Er sitzt immer noch hier.
Ihr seht es nicht, aber er ist gefesselt an den Stuhl.
Genau, ich würde gerne dann nochmal so einen kleinen, ganz kleinen Schritt zurück machen, ne, da du unser Pop-Quiz ja so gesprengt hast mit deinen Antworten.
Komisch, wie die Zeit vergeht.
Gut, aber wir haben dich am Anfang kurz so umrissen als, was hatte ich gesagt, Autor, Sprecher, Moderator. Wie würdest du dich denn selber, wenn du dir so eine Bauchbinde verpasst, definieren? Humanist. Was ist denn so, abgesehen davon, Philanthrop?
Philanthrop. Wohltäter. Also du meinst jetzt
also was ist das, wenn man dich jetzt, würde ich jetzt ja beruflich festlegen?
TV-Autor.
Also der Autor ist schon das, was...
Ja.
Das hast du mir im Vorgespräch immer gesagt, das hast du gar nicht angesprochen. Philipp, du bist ja ein riesengroßer Herr Pötsch-Fan.
Ich finde, was Stromberg ziemlich gut ausgezeichnet hat, waren die ganzen Nebencharaktere, also die Side-Characters, ja. Also eigentlich alle, die in der Kapitol drumherum so erscheinen. Ja. Weil, und dazu gehörte, fand ich auch mal Herr Pötsch. Ich habe mich mal gefreut, wenn Herr Pötsch aufgetaucht ist, weil schön. Das so eine Figur auch. Ist, die so eine, man hat das Gefühl, du bist ja nur immer sehr selektiv, immer mal wieder in so Meetings dann aufgetaucht und so. Aber das sind immer so Figuren gewesen, die dem Ganzen so eine authentische Note verliehen haben, weil ja auch, also ich fand das Spiel, auch dein Spiel, immer irgendwie recht geerdet, so gerade so im Gegensatz zu Stromberg dann, der doch so ein bisschen größer, ne, und deswegen, also ich fand, das war immer eine spannende Figur, weil er halt auch so, der ist ein bisschen so ein...
Freue ich mich sehr.
Das so ein Kriecher, ja, schönes so, Kompliment. Ne, der hier und wieder, am Ende lebt er auch in seinem Auto, glaube ich, war beim Stromberg-Film. Ne,
da ist also beim Stromberg-Film, übrigens, kurzer Background zu der Geschichte, wo ich mich da zum UPS-Sklaven mache und mich da am Parkplatz umziehe.
Das war's, genau.
Weil ich muss früh morgens schon Geld verdienen. Da waren es tatsächlich faktisch 15 Grad unter Null an dem Drehtag. Und Christoph und ich hatten diese Szene auf dem Parkplatz und ich habe wirklich gebetet, dass sich keiner von uns verspricht, weil ich musste nach jedem Take, wo ich mich da aus den Klamotten dann, aus dieser Uniform da schäle und ja auch kurz hinfalle und mich dann auf diesen Parkplatz auch setze. 15 Grad unter Null ist echt eine Ansage, vor allen Dingen bei Wind. Und die haben mich da mit warmem Essigwasser immer abgerieben zwischendurch. Hilfreiche Hände. Ja. Weil es war wirklich so, dass du nicht sprechen konntest, ohne zu zittern, beziehungsweise du hattest diesen Bibber die ganze Zeit, den du noch kontrollieren musst. Das war grenzwertig. Hatte ich noch nicht gehabt. Aber vielen Dank für das kundige und liebevolle Kompliment, weil genau das ist diese Reserviertheit, die man im Kosmos empfindet, wenn man ihn denn selber auch glaubt, den Ralf Fußmann da entwickelt hat, genialerweise. Der erschließt sich einem oder eben nicht. Und das gilt für die Rezipienz, glaube ich, genauso wie für die Teilnehmenden. Und es ist eigentlich vollkommen klar, in welcher Note man den ja sehr, ja eben flamboyanten und vor Selbstgefälligkeit berstenden Stromberg da zum Teil begegnet oder diesem misstrauischen Mann oder diesem Paranoiden, diesem Gehässigen und dem manchmal Rührenden, den Christoph da in einer unglaublichen, in einem ziemlichen Facettenreichtum ins Leben gerufen hat. Aber daneben ist natürlich auch eigentlich gar keine Frage mehr, dass man sehr drunter bleibt. Und das macht großen Spaß. Wenn du dann merkst in so einer Szene, dass das sich gut anfühlt. Und so spiele ich unheimlich gern. Genauso wie ich die Crash Games sehr gerne weitergesprochen hätte, weil ich jede Freiheit hatte, ist das für jeden Nebendarsteller, wie glaube ich auch für jeden Hauptdarsteller und für alle Beteiligten schade, dass das Stromberg vorbei ist. Aber man muss dann auch sagen, irgendwann ist es zu Ende erzählt.
Aber es war, ich finde, das Spiel, also dein Spiel auch gerade, das war immer so ein bisschen Understatement und so immer so schön, es war immer so weggespielt. Also ich erinnere, gerade weil wir haben jetzt den Glutamatin uns nochmal angeguckt, ne, wo du dann so, naja, egal. Also wo, ne? Das ist so super, man muss halt wieder lachen und ich muss halt vor allem aber immer an diese, wo er sich bei der Helios bewirbt und dann sagt so, ja, wir haben ja Helikaos gesagt, ja, so, ne? Ja. Und das ist auch so hängen geblieben, weil das auch der dann, weil er da so extrem stark drauf reagiert, ne? So ne? Also das sind halt super Szenen, weil so klein gespielt, so weggespielt ist, aber man freut sich halt total, weil die Reaktion darauf so riesig ist.
Man hat das ganze Unbehagen in der Seele.
Ja, wir haben immer Helikaos gesagt. Das ich, ja, super.
Also. Aber schön, dass ihr da den Sensor für habt, ja. Habt ihr Office auch verfolgt?
Ja, also ich meine, hat das ja auch mitbekommen, dann da gab es immer dann, ne, am Ende war es ja Inspired by, glaube ich, ne, stand dann im Abspann.
Musste man doch eingestehen, ja.
Ja, aber es ist einfach, es ist schon irgendwie ein komplett anderes Gefühl. So. Sowohl Office als auch das Office mit Michael Scott, mit Steve Carell.
Steve Carell.
Das sind halt einfach so, und man merkt einfach die Länder. Dass der Humor der Länder irgendwie einen sehr, sehr den Unterschied macht.
Total. Und trotzdem hat es unheimlich viel eigenständige Komik produziert in allen Varianten. Ne? Genau. Ich mag sowohl die amerikanische, nicht bis zum bitteren Ende, weiß Gott nicht, aber über lange Strecken, weil ich Carell auch einfach nicht aufhören kann, gerne zu sehen. Gervais habe ich am schnellsten aufgehört, gerne zu sehen, weil er wirklich am unerträglichsten in der Interpretation dieser Figur
ist. Es ist halt auch so britisch, ne? Also dieses, weil bei den Amerikanern, da hast du ja immer so einen Funken Hoffnung immer, ne? Und ist am Ende dann der Gute, und bei Gervais ist es halt
trostlos, absolut trostlos.
Die ganze, ist alles grau und eklig, und Stromberg ist halt
großartig. Ja, Stromberg ist
halt, steht so für sich einfach auch nochmal.
Finde ich auch sehr in der Mitte da.
Du hast ja gesagt, gab ja verschiedene Wünsche, Autor zu werden, also ein Buch zu schreiben, aber du bist dann ja beim Late Night oder bei der Late Night Show, bei verschiedenen Late Night Formaten gelandet am Ende. Wie ist denn dieser Schritt dahin eigentlich entstanden?
Das war tatsächlich die große Angst, dass ich nochmal zur Zahntechnik, was ich eigentlich gelernt habe, zurückkehren müsste. Weil ich ja nach meinem Schulabschluss dann eine Zahntechnikerlehre angefangen hatte und auch abgeschlossen habe übrigens. Und als klar wurde, dass ich kein Popstar werde, weil meine Band zu alt war für mich.
Und du hast in der Band gespielt?
Habe in der Band gespielt. Ich habe Songs geschrieben, ich war Sänger, ich habe...
Auch Instrument?
Nein, ja, ein bisschen Schlagzeug, aber nicht der Rede wert. Und ich werde aber nicht müde zu sagen, dass die besten Songs von mir in die Instrumente diktiert wurden. Von Taktlos. Und meine fantastischen Kollegen, der unfassbare Fanny Fander an der E-Gitarre, Joe Ter Steppen an den Keyboards und Uwe Berghausen am Schlagzeug und Bernhard Profus am Bass. Über den könnte ich auch eine geile Geschichte erzählen, aber es führt alles zu weit. Jedenfalls haben wir auch ziemlich erfolgreich sind wir durch Nordrhein-Westfalen getingelt und waren am Vorabend von nachdem Carlos Santana im Luxor aufgetreten ist Taktlos im Luxor aufgetreten.
Wie auf der Luxemburger Straße?
Ja.
Da war Carlos Santana im Luxor.
Da war mal Carlos Santana im Luxor.
War ja schon populär.
Ja, da war das schon Legende,
so,
ja.
So klein.
Ja, Samba Party hat er schon geschrieben. Ja. Ja.
Der Prime Club.
Ja. Auf jeden Fall, irgendwann bekamen wir tatsächlich dann mal so ein Angebot von der EMI, doch mal vielleicht einen Plattenvertrag ins Auge zu nehmen, und haben eine Tour durch Norddeutschland empfohlen bekommen vorher. Und da konnte keiner von meinen wesentlich älteren Kollegen dann mitmachen, weil die auch alle schon ein bisschen, die waren bei der Post, bei Mannesmann, keine Ahnung, und hatten Kinder und so, und die konnten die Tour nicht mitmachen, und deshalb war dann Feierabend. So. Ja. Und als das dann so sang- und klanglos abbrach, war da erstmal nichts. Es war nur eine relativ deutliche Ausschlussverfahrenskette. So, ich konnte also sagen, das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Und da konnte ich so einige Sachen sagen. Aber dann habe ich einfach mal kurz nachgedacht. Und nachdem ich mich damit ein bisschen gequält hatte mit dem Prozess, wie alt war ich denn da? 19, 20. Was möchtest du denn machen? Und das ist ja wirklich eine ganz verwegene Frage. Was möchtest du eigentlich wirklich machen? Was traust du dir zu? Wo könntest du Talent haben? Bundesliga-Profi war natürlich auch mal kurz. Aber,
bei Borussia Mönchengladbach.
Das ist kein richtiger Profi, ne?
Ich sitze hier in FC Hausen.
Ey. Ich bin Bremen-Fan.
Aber FC-Sympathisant.
Aber FC-Sympathisant, absolut, ja. Grüße gehen raus.
Und Bremen ist auch eine Schläferzuchburg, kenne ich auch nur. Ja, Grüße gehen raus. Und habe dann festgestellt, das ist schon was, was Kreatives sein darf. Und da ich ja auch ganz gerne darstelle, habe ich mir gedacht, vielleicht besuche ich eine Schauspielschule. Angeregt dann aber zum ersten Sketch hat mein alter Kollege Axel mich damals, den er sagte, schreib doch einfach mal, weil er gerade ein Praktikum beim WDR machte, was für die Unterhaltung am Wochenende. Und da habe ich dann, ohne genau zu wissen, was er von mir will, aber dann habe ich doch gerochen, das könnte zu den 5 oder 6, meinetwegen 7 Dingen gehören, die sich nicht, also völlig gegen mich verhalten, gegen meine Anlagen. Und habe das gemacht und durfte mir, glaube ich, selber ein Thema aussuchen, versuchsweise. Und damals ging es übers Robbensterben. Könnt ihr euch erinnern? Da war irgendwie in der Nordsee Robbensterben.
Wann war das?
Ja.
Vielleicht der Philipp, also da war ich, glaube ich, noch ein bisschen kleiner.
Ja, ist es lang her. Und dann gab es auch die eine oder andere Ölkatastrophe. Mhm. Und dann, ich habe dann jedenfalls einen kleinen Sketch geschrieben über eine Familie, die an der Nordsee Urlaub macht und da halt alles ignoriert, was an Naturkatastrophen passiert. Und alle sind fröhlich und so. Und der wurde eingeleitet dann, mehrstimmig aufgenommen, aber eingeleitet dann von Hans-Dieter Hüsch, der den Erzähler gemacht hat. Und ich habe da schon gedacht, nachdem ich das sehr skeptisch eingereicht hatte, nachdem ich dachte, ja hier, Sketch ist fertig, den eine Woche später zu hören, das macht dann was mit dir. Und dann denkst du, ja, du kannst du das ja. Und die Frage ist dann, ob du das reproduzieren kannst oder, ne, oder ob du dich stimulieren kannst, dahin immer eine Idee zu haben oder und auch immer die Frage, mögen die Leute das und so, ne? Was ja heute gar nicht mehr vorkommt. Ne? Du hast ja so im zumindest vorgespiegelten Selbstbewusstseinsbereich bei Heranwachsenden hast du ja eher das Gefühl, es gibt halt diese Skepsis gar nicht mehr des eigenen Leistungsvermögens oder dem eigenen Leistungsvermögen gegenüber. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass sich das dadurch bestätigt hat. Und dann kam auch relativ zügig der schon angesprochene Abschlussfilm. Und dann haben wir auch eine prägende Erfahrung. Da durfte ich dann eben auch merken, dass ich jetzt nicht nur gerne spiele, sondern auch neben Leuten, die Schauspielschulen besucht hatten und die, oh Gott, ich habe damals noch mit Joachim Kemmer, einer meiner Lieblings-Disney-Sprecher, der Sebastian die Krabbe, Jafar bei Aladdin und andere großartige Rollen, Lumière bei Die Schöne und das Biest, der hat auch noch mitgespielt, der ist mittlerweile leider verstorben und neben solchen Granden dann seine erste Grundeignungsprüfung vor der Kamera dann so abzuhalten. Das war schon sehr aufregend und aber war voller Erfolg. Trotzdem habe ich natürlich den Komplex, keine Schauspielschule besucht zu haben, nie abgelegt und habe ich auch bei Stromberg nicht abgelegt. Aber ich spiele mich dann immer relativ schnell frei, wenn es losgeht. Und dann merkt man auch, hey, es gibt auch welche, die haben die Schauspielschule besucht und die sind schlechter als du. Das tariert das dann wieder aus. Ja, und es blieb aber so, also grundsätzlich würde ich schon sagen, in der Hauptneigung hatte ich ja eben schon mal gesagt, ist es dann halt die Arbeit an wie auch immer komischen Texten und Gags und Miniaturen geworden und vor allen Dingen auch das schnelle Reagieren dann eben innerhalb der Late Night auf Wochen- oder Tagesgeschehen. Was dich auch, finde ich, auch immer wieder demütig macht, wenn du merkst, was für eine Scheiße habe ich denn da geschrieben? Ja. Oder eben auch euphorisiert, wenn es dann eine Sendung ist, wo es dann einen Grimme-Preis gegeben hat oder so. Aber es ist halt, du hast halt bei so einer Late Night dann tatsächlich 24/7 irgendwie durch die Woche. Ja, es gab ja auch Tage, da haben wir noch am Samstag produziert, die Harald Schmidt-Show zum Beispiel.
Ja.
wo du merkst, ja, du bist kein Scharlatan, du kannst das.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid. Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da.
Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode. Hast du denn schon in der Jugend gemerkt, dass du gut schreiben kannst? Ich meine, da gehört natürlich ein gewisses Talent dazu. Also, oder hast du einfach nur gedacht, ich probiere das jetzt mal? Ich bin von Grund auf ein lustiger Mensch. Ich glaube, ich habe lustige Gedanken zu Wort bringen. Mhm. Oder weil das ja auch recht spät erst passiert ist.
Nee, der Axel hatte da schon den richtigen Instinkt. Also das, was er beobachtet hatte, das kam wohl aus der Zeit, wo man ja nicht so recht weiß, ob man sich damit beruflich verabredet oder so. Oder heute wird mit Sicherheit irgendwie der Stand-up-Weg eingeschlagen werden. Und
da gibt ja auch andere Beispiele. Tommy Schmidt beispielsweise hat auch als Autor
angefangen. Genau, ja. Ja, das ist auch ein ganz vitales Beispiel, das stimmt. Das ist auch. Aber ja, aus dem Scheiß machen, den man halt in der Clique, damals war es ja noch die Clique, machte, dann merkst du ja schon, wenn du Erfolg hast mit, also Lacherfolge hast, dadurch, dass du da einfach mal immer durchsendest und alles, was dir durch den Kopf geht. Und wenn du dann dankbare Abnehmer hast, dann merkst du schon, okay, da gibt es eine Grundlage dafür, die Überraschung einer Pointe irgendwie für dich selber herausarbeiten zu können. Weil am Ende des Tages ist Humor bei mir immer in Konkurrenz zu Komik, weil Humor eher so eine Art, ja, weltanschauliche Haltung, also ein Lebensgefühl auch. Humor ist ja auch, wenn auf dem Sofakissen gestickt ist, wenn es Arschall brummt, ist Zerzal gesund. Das lief ja auch früher auch unter Humor. Und ich bin da eher so der Komik verpflichtet, die eben nach Robert Gernhardt dann auch völlig richtigerweise in der Definition immer wieder das eigene Gehirn ja auch überrascht. Denn wenn du beim Schreiben lachst oder beim Nachdenken lachst, nee, dann ist das ja der beste Beweis dafür, dass du es nicht geplant hast, sondern dass da was passiert ist, was du aber durchaus, also wenn es natürlich auch schwächere Tage gibt innerhalb so einer Wochenarbeit oder innerhalb eines Jahres sowieso, aber wie man es konditioniert, das habe ich dann schon gelernt, sodass ich darauf vertrauen konnte, dass mir das auch vielleicht bei der nächsten Produktion, was übrigens ganz witzig ist, dass ganz viele Comedy-Autoren tatsächlich für Scharlatane halten, weil die ja selber immer die Angst haben, das kann ich vielleicht nicht reproduzieren. Und dann, ja, wie gesagt, die Angst habe ich mir dann relativ früh erfolgreich genommen. Aber es hilft ja nichts, du musst ja auch immer für Sendungen, die dich selber auch, ne, ambitioniert, ja, tätig werden lassen. Und da gibt es ja auch nicht mehr so viele Formate, wo ich jetzt heute sagen würde, okay, wir können ja davon sprechen, dass sich Late Night leider nicht etabliert hat in
Deutschland zumindest.
In Deutschland, ne? Ja. Und das ist ja nun mal einfach Fakt. Und das, was sich stattdessen etabliert hat, ist jetzt eben auch nicht das, wofür ich meine Komik prägenden Favoriten novellieren müsste oder so. Da kommt so der eine oder andere oder die ein oder andere dazu, aber meistens aus dem angelsächsischen Raum. Und es gibt so nach Loriot und Harald Schmidt gibt es Thorsten Sträter. Also ich wüsste jetzt so nicht zu nennen. Ich habe ja die Bastian und Anke Hochzeit auch bejubelt, weil ich Anke Engelke für die unerschrockenste Instinkt-Porträtistin von verhaltensauffälligen Frauen halte, die es je gegeben hat. Die ist einfach großartig, aber sie ist leider nicht wirklich Late-Night-affin gewesen, ja, weil dazu gehört ja eben auch wochenpolitisches oder tagespolitisches Grundinteresse und so. Und deshalb hat das ja mit der Anke Late-Night dann auch irgendwie nicht geklappt. grundsätzlich habe ich mich immer schwer getan mit verkleideten Comedians, die dann auch quasi mit ihrem Alter Ego schon fast privat werden. Ja. Das hat bei Cindy von Marzahn angefangen und hört irgendwie nicht auf, weil das eben für mich so die weniger elegante Möglichkeit ist.
Schränkt ja auch ein irgendwie, genau. Oder? Also, ja, genau. Die Rolle irgendwann ja auserzählt so.
Genau.
Wie ist denn das, wenn man, wenn du jetzt sagst, du hast dann irgendwie für Harald Schmidt geschrieben als Head-Autor, so sozusagen, ist dann der Host irgendwie selber sehr involviert in diese Schreibprozesse oder ist es so, dass man dann am Morgen, am Nachmittag, wie auch immer die Vorbereitung abgeschlossen ist, dass man dann halt sagt, hier, das sind die Ideen und das wird dann irgendwie überarbeitet oder angepasst von demjenigen?
Wir haben es so gemacht, also Harald ist jeden Morgen zur Themenkonferenz dazugekommen, zu dem Staff und hat mehr oder weniger auch, also am Montag dann halt seine Wochenendbeobachtungen in den Raum geschmissen und kleine Bosheiten verteilt über Formate, die er gesehen hat oder Menschen, die ihm seltsam vorkamen. Und wir haben das Gleiche getan. Also jeder hat im Prinzip gleichberechtigt erstmal gesagt, so, was habe ich auf der Pfanne? Und das für heute. Also ist klar, wenn jetzt wenn Helmut Kohl von der Gangway gefallen ist, dann war klar, dass man dazu mal wacht, aber diese Tage hast du ja nicht häufig. Und deshalb mussten wir halt dann immer dagegen haben. Und das haben wir dann gefiltert.
Ja.
Dann ging Harald wieder. Und dann hat Ralf Fußmann anfangs mit mir und dann ich alleine dann halt die Themen daraus und die Studioelemente oder die Matzen oder eben die Bühnenkaspereien, was sich daraus ableiten lässt, ob eine Playmobil-Nummer oder eben eine Liebling des Monats, Matz oder diese Dinge, die wir da hatten, diese ganzen Module, die sich daraus entwickelt haben, dann verabschiedet und dann verteilt, je nach Neigung und Vermögen in dem Staff und natürlich auch mit dem wir hatten ja auch einen Staff, wo ich sagen kann, also da hat jeder dem anderen aufgrund seiner Veranlagungen ja auch im ganz vorsichtig in Anführungsstrichen, aber eben einen gewissen Respekt gezollt. War klar, du sitzt jetzt nicht hier, weil du genau dieselbe Idee hast wie ich, sondern einen anderen Ansatz hast. Und jeder hat sich gefreut, dass das vielleicht ein kluger Headwriter alles sieht und entsprechend leiten kann. Und als solcher habe ich mich dann da empfunden in der Hochzeit. Und das haben wir dann versammelt und dann wurde daraus dann bis zur Probe was hergestellt, was man in der Probe schon bestenfalls, gut, meine Matzen waren manchmal auch erst nach der Probe fertig, aber das war da nicht so wild. Und was dann von Harald während der Probe dann mehr oder weniger abgenickt wurde und so gut wie nie gecancelt wurde oder so.
Ja.
Ich habe einmal was, glaube ich, über einen Papst gemacht, was ihm aufgrund auch der starken katholischen Prägung seiner Familie nicht so geschmeckt hat. Also jetzt von mir aus, das Einzige, was auf meine Kappe geht, wo er mal gesagt hat, nee, Peter, möchte ich nicht machen.
Ja.
Ansonsten hatten wir da immer ein im Lachen, im Instinkt darüber, was wir mögen. So, und das ist die eine Wochenvariante. Und dann gab es aber auch die Wochen, wo Harald morgens reinkam und einfach mal die komplette Sendung mit ein, zwei Themen festgelegt hat. Kinder, ich habe was erlebt und so. Und dann brauchten wir dem dann kaum das Bett zu machen.
Okay.
Wobei der Stand-up natürlich immer zusammengestellt werden musste aus den verschiedenen One-Linern oder so. Aber alles, was danach kam, war dann unter Umständen auch mal einer Bildbesprechung von Degas geschuldet, weil er irgendein Bild im Prado oder irgendwo auffällig kauzig fand oder so. Und dann konnte darüber dann schon mal, hieß ja die Harald Schmidt Show, deshalb war das auch toll, wenn Harald Schmidt Show mal tatsächlich komplett erfüllt war. Aber so dieses Kräfteverhältnis, das war schon sehr vital und gesund. Und wie gesagt, ich habe mit Olli die Erfahrung gemacht, wenn du auf Augenhöhe zusammentriffst, dann kannst du formulieren und fabulieren und schreiben, ohne dass der andere Einwände hat, selbst wenn er selber sich dadurch porträtiert sehen muss. Und mit Harald habe ich das auf der auf der inhaltlichen Ebene auch genauso gehabt. In den guten Zeiten. Ich habe mal Bimmel und Bommel, das waren zwei lustbetonte Waschlappen, kann man sagen, die hochpädagogisch den Kindern das ABC erklärten. Und da gab es das gute A, das stand dann für Coitus, von, also Atergo. Und das war es eigentlich auch schon. Und mehr ist dazu nicht zu sagen.
Ich habe auch gelesen, du warst ja auch bei der bei Freitagnacht-News, warst ja auch als Autor.
Ja, tätig. Richtig, ja.
Hast du bei Bernie und Erde auch irgendwie deine Finger im Spiel?
Nee, das war der Kollege Attik Kager.
Der, also das war der Popo-Club und
der
so.
Der Popo-Club, ne? Genau. Der leider kürzlich verstorben ist übrigens.
Ach echt? Okay. Aber die Sendung war auch noch, war auch witzig, Freitagnacht-News, ne? Das ist auch, glaubst du sowas, also so, ich, wird heute nicht mehr funktionieren. Ne?
Nee, komischerweise muss ich das Paradoxum anwenden, es hat damals schon funktioniert, weil Freitagnacht-News hatte erstaunliche Quoten, auch wenn der Produzent, als er mich geholt hat, Luxemburger sagte, Herr Rütten, ich will, dass wir wieder 20% haben. Und was hatte man damals als Freitag-Nacht-News? 16%. Ne? Heute würden sie ganze Stadtteile abreißen vor Freude.
Man lief ab 11 oder so.
Ja, genau.
Oh, also, bitterböse. Ne? Heute undenkbar teilweise.
War schon scharf. Also genau, war nicht, ich sag mal, war ein bisschen konfigurierter, war nicht ganz so unausrechenbar, weil, wie gesagt, unausrechenbar meine ich übrigens auch qualitativ. Bei die Harald Schmidt-Show war außerhalb von Harald selbst, gut, der auch mal eine Tagesform hatte, die jetzt nicht brillant war, aber in der Regel war er halt immer sehr gut.
Im
Kapitol und danach ja dann im Studio 449 in Mülheim, wo wir dann ja hingezogen sind und Rainpool verlassen haben. Und da hat er mich dann ja auch gefragt, ob ich mitkommen will. Oder
er hat das selber dann mit seiner Firma dann, ne?
Genau.
Eigene Firma,
Bonito. Genau, Bonito.
TV,
ja. Genau. Als ich das so ausgelebt hatte zwischen Bonito, Harald und mir, bin ich dann ja zu Freitagnacht-News gegangen. Und wo wir gerade drüber sprechen, ist es wirklich mehr als verwunderlich, dass diese vitale Zeit der Late Night, nicht, dass jetzt wahnsinnig viele dschungelmäßigen Kontingente von Zuschauern angezogen hätte, aber es war immer eine Referenz am nächsten Tag, ob du unter gebildeten Kreisen, ob du die Harald Schmidt-Show gesehen hast oder und Freitagnacht-News saß da eigentlich oder war eigentlich im Kielwasser, independent-mäßig, ohne jetzt so eine Host-Figur zu haben. Aber mit dem Henry damals, weiß ich noch, ich glaube, der ist wieder in Südafrika, keine Ahnung. Könnt ihr euch noch an den Moderator erinnern? Den,
also, was Ruth Moschner war.
Ruth Moschner, genau.
Der Henry, grauhaarig.
Richtig. Ne? Aber und war halt so ein gecasteter Anchorman, der aber wirklich eine sehr coole, trockene Art hatte. Also wir haben gerne für Henry auch Lines geschrieben. Und eigentlich war das die Caroline Kebekus, die Blutjunge, habe ich damals in Sketchen auch installieren dürfen. Und war eigentlich eine sehr vitale Zeit für Late Night. Nur die ist in dem Moment, wo die Harald Schmidt-Show dann beendet war, ist alles so ein bisschen an der kurzen Liebe und einer kurzen Romanze mit derartigen Pointen, die eben verlässlich kommen, kollabiert wieder. Weil es ist so ein bisschen wie der Roast, der als komische Form ja sowohl in USA als auch in Großbritannien ja eine lange Tradition hat. Und du kriegst es so verquält nur im Deutschen hin. Ich habe mal irgendwann, weil Hella von Sinn die Idee gut fand, Hugo Egon Balder, einen Roast zu irgendeinem runden Geburtstag. Also, es war so tödlich dabei zuzuschauen, obwohl der echt nett geschrieben war.
Ich weiß nur, Max Giermann war da als Hugo Egon Balder. Ne? So
wobei das ist schon einer der.
Das war das.
Ich habe noch eine frühere Erfahrung.
Okay.
Das war noch ein früher runder Geburtstag von Hugo.
Ach, noch einen. Der hat ja diverse gehabt schon.
Ja, ich habe mal dann eben so einen Roast-Text auch geschrieben. Und es ist dann halt, es ist nicht kompatibel mit der deutschen Mentalität. Wir nehmen sofort den Schutz, ganz egal, ob du zum Schein angegriffen wirst oder ob du provozierst. Und wir nehmen halt nur ganz selten den gesunden Menschenverstand in Schutz. Das ist halt, wenn du, wie gesagt, wie John Cleese jetzt neulich mal gesagt hat, auch dem man nur alles nachsagen kann, aber keine radikale Unsensibilität oder irgendwelchen Größenwahn als größter Komiker aller Zeiten zu gelten, sondern der wegen seiner wunderbaren Parodie auf einen deutschen Hasser in der Comedy Fawlty Towers, ich weiß nicht, ob ihr die verfolgt habt. Also,
Don't mention the war.
Don't mention the war. Manuel. Ja. Don't mention the war, genau. Und the war. Und du hast, der hat jetzt eben von einer woken Empörungswelle erfasst, dazu nochmal unfassbar viele Vorwürfe bekommen. Er meinte, wenn ich jemandem Schwachsinn in den Mund lege, ja, um diesen Schwachsinn kenntlich zu machen und keiner kapiert, dass ich das nicht bin, sondern eine Rolle, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich denken und was ich sagen soll. Und wenn du so einen derart brillanten Instinktkomiker wie John Cleese, wenn du den so verzweifelt siehst, dann gut, der Wokismus ist jetzt kein deutsches Phänomen, aber er tötet vor allen Dingen auch in Deutschland halt die Vitale, die Selbstbewusste, die Originelle, die riskante Comedy in der Denke ab, so wie er vieles im Denken und Entwickeln von Gedanken abtötet, leider. Ja. Und damit genau das Gegenteil erreicht, ne, anstatt dann wirklich die markierten Vollidioten, die es immer gegeben hat und auch immer geben wird, die Naturrassisten, die Naturdiskriminierer, die Bullies, die Basher, die auch alle ihre Geschichte haben und auch, die es auch alle in weiblicher Form übrigens gibt, ja, die einfach die Arschlöcher, die werden dadurch eben nicht selektiert, sondern du machst im Großen und Ganzen die Mitdenker und die
Bemühten. Du kehrst alle über einen Kamm so ein bisschen.
Fürchterlich, ja. Und das ist sippenhaft par excellence. Und genau, ich bin froh, dass natürlich die Formate, unter denen ich jetzt mit Leidenschaft gearbeitet habe, nicht mehr davon betroffen sind. Jetzt unabhängig von, natürlich gibt es auch Klischees, die wir bedient haben oder so. Die haben wir natürlich auch mit dem Augenzwinkern bedient, die ich heute nicht mehr als komisches Angebot machen würde oder als komisches Trampolin anbieten würde.
Und zu sagen, Robin Hood, ne?
Hast du immer gesprochen. Robin Hood, genau.
Also wir sprechen von der Robin Hood Verarsche, die in der Harald Schmidt Show lief, ne? Diesen Clip.
Das darf man ja nicht vergessen, genau wie Hitlers Solo-Ei. War auch die Robin Hood Mats auf eine Bildschlagzeile, auf die ich gerne mal entsprochen habe. Und das war nämlich die Entdeckung, dass Robin Hood alles andere als ein Wohltäter war und ein Volksheld. Mhm. Und da gab es dann die ersten historischen Korrekturen hinsichtlich des Bildes des edlen Räubers in Grün und Strumpfhosen. Und das war, mein Gott, was für selige Zeiten. Ich weiß nicht, ob es eine Schlagzeile war oder direkt darunter, aber die Bild hat damit aufgemacht, auf alle Fälle. Und da habe ich mich dann gerne hingesetzt und das entweder bestätigt oder nicht. Und dann gesagt, ja, von wegen hier, Robin Hood Wohltäter. Und deshalb ist er halt in den Wald und hat Rehkitze mit Benzin übergossen und angezündet. Ich meine, wenn du das nicht, also die Vorhand hab ich dann halt innerhalb dieses Gedankens dann halt auch durchgezogen. Und wenn Absurditäten Treppchen bilden und sich steigern. Und genau, das war nämlich die Mats, wo dann morgen, wo er dann sagte, und der hat mitgemacht. Der Moment, ich finde den Moment immer noch köstlich, weil ich eine Fantasiewelt benutzt habe, um eine auch wieder relativ absurde Bildmeldung komplett aus dem Ruder laufen zu lassen, indem ich es bestätige. Hm. So, und wenn ich dann einen derartigen Psychopathen installiere und dann unter Umständen gefühlte 400 Jahre später darauf reduziert werden sollte, was aufgrund von Desinteresse meiner Person gegenüber, und das ist auch gut so, weil die Bedeutung habe ich ja gar nicht, aber was sollst du erklären? So wie John Cleese gesagt hat, seid ihr wahnsinnig?
Aber das ist ja,
ich habe schwachsinnige Sachen in den Mund gelegt und habe den überzeichnet. Das ist das Wesen. Ich habe eine Karikatur gemacht mit scharfen Strichen. Mhm. So, und das ist das Wesen. Wer das missverstehen will, um mich anzugreifen, ja, viel Spaß.
Aber es ist ja auch ganz klar durch die Reaktion der anderen Figuren, also die auf ihn reagieren. Da sagt er der eine, du bist ein krankes Schweinehobel. Das ist ja keiner, der sagt, ja großartig. Es ist ja vollkommen klar, dass diese Figur halt überzeichnet ist.
Ganz genau.
Ne? Deswegen.
Wenn du keinen Weg mehr mitmachst, um etwas zu überhöhen, um etwas kenntlich zu machen, was es gibt, und darüber zu lachen, genau wie über alte weiße Männer, über machistische Heten, über... Ja, wenn nicht alles gleichberechtigt behandelt werden darf, ohne eine Fokussierung auf ja schon fast ausgelutschte Rollenmodelle. Wie gesagt, ausgelutscht ist ja spätestens seit #MeToo der alte weiße Mann, den ich verkörpere wie kein anderer, der aber nie irgendwas mit mir zu tun hatte, also mit meiner ganzen Biografie. Und der aber, das ist genau wie die Nazi-Keule. Man muss sich vorstellen, dass dann wirklich Impfskeptiker und irgendwelche verstörten, unter Umständen sogar AfD-affinen Menschen in einen Topf geworfen werden. However, solange sie nicht bei Björn Höcke auf der Couch sitzen, diesem völkischen Frettchen, das ist ja noch was völlig anderes. Aber
schöne Alliteration.
Oh ja, der ist ja gar nicht. War nicht gewollt. Aber ja. War nicht bewusst, aber dieser Bärendienst, der eben der Strahlkraft und der Hebelkraft von guter Comedy, ganz zu schweigen von der bösen Schwester der Satire, die das eben auch gar nicht mehr anwenden kann, dann von der Hebelkraft gerade für die Interessen von wirklich Diskriminierten, das ist ein wunderbarer Hebel, gerade um da Schlaglichter zu setzen. Dann kommst du dahin und dampfst das alles auf diese als Gemeinschaft, die sich in irgendeiner Weise ja verbunden fühlt, um zu sagen, wir werden jeden Tag was Neues finden, was wir anprangern können, weil es hört nicht auf. Und
schränkt einen das ein?
Ja, total. Total. Das ist eine, sagen wir mal, die Durchblutung ist gestört. Es macht mich jetzt, also ich fühle mich nicht unfreier im Denken, aber ich fühle mich natürlich, oder das glaube ich, kann ich für viele Kolleginnen und Kollegen sagen, man fühlt sich unfreier im Handeln als komischer Dienstleister.
Es ist dann so, dass du beim Schreiben dann schon das Gefühl hast, kann ich das jetzt überhaupt schreiben oder lasse ich das direkt weg, zum Beispiel irgendwie die Thematik, und gehe gar nicht in so eine Richtung?
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel noch für die Wochenshow oder so schreiben würde, da wird man ja bemerken, das ist alles immer in eine Richtung, also es wird ja nicht mehr nach oben satirisch getreten, sondern eher sonst wohin. Und das könnte ich, also diese Fantasie, das so monothematisch immer runter zu nudeln und immer die gleichen Schlagrichtungen, könnte ich schwerlich leisten, weil mir das einfach auch viel zu eingeengt ist in der, man darf ja nicht vergessen, es ist auch eine Art Befriedigung, es ist auch eine Art Selbstbefriedigung. Ein guter Gag ist mit Sicherheit auch ein Stück Masturbation, aber die macht man ja mit Publikum. Und wenn...
Das ist ein schönes Zitat.
Wenn dieses Publikum sich über den Ertrag nicht mehr freuen kann, dann
wird's immer schlimmer dadurch.
Wird die Masturbation immer zögerlicher. So, und das, aber ich meine, das ist jetzt tatsächlich für alle, ohne dieses Bild jetzt tatsächlich zugrunde gelegt haben zu wollen. Aber es ist einfach nur so verführerisch, weil all das, was zum Selbstverständnis dieser Jahre gehört hat, die jetzt eben mich verwundert haben, nochmal rückblicken lassen, eigentlich waren das ziemlich gute Quoten. Ich habe da dann tatsächlich mal mit Freitagnacht-News 20%. Also was, ne, was heute vollkommen illusorisch wäre. Und, Und Harald war einfach, sagen wir mal, nicht wegzudenken, auch natürlich aufgrund seiner ja, Liebe, die viele Journalisten dem Format zugedacht haben und vor allen Dingen der Person Harald.
Glaubst du, das ist reproduzierbar oder siehst du das schwarz?
Ich glaube, das kann sich erholen. Ich glaube, ähnlich wie Ricky Gervais, dass es keine zweite Generation gibt, die sich Lachen und Denken nochmal so verbieten lassen wird oder den Leuten so verbieten will, wie die gerade da durch das Woke-Gelände tobende. Also insofern sehe ich da nicht schwarz.
Okay.
Ich glaube, dass ich das aktiv als Medienschaffender bzw. Komikschaffender nicht mehr so in den Genuss kommen werde. Aber ich glaube, dass das in 10, 20 Jahren, also 15, 20 Jahren dürfte sich das ausgewachsen haben. Ich bin da so vorsichtig, optimistisch oder pessimistisch, wie man will, weil es mir schon viel zu lange dauert. Ich hätte damit nicht gerechnet, als die ersten Auswüchse dahingehend kamen. Zumal ja auch der Anfang der ursächlichen Bewusstseinserweiterung, Wake up, woke, aware, Wachsamkeit allgemein, natürlich goldrichtig war. Wie viele Ansätze aus der die treibenden Kraft der Elite-Unis aus Amerika ja gesetzt haben, aber die Zeichen haben sich untereinander im Galopp sowas von verwoben und so, dass heute nur noch eine Stampede auf uns zustürzt und die Leute, die meinen, durch den Staub und Dunst tatsächlich noch irgendwas erkennen zu können und sich in irgendeiner Weise erfasst fühlen, die sagen, ja, ich bin auch eine Minderheit, ganz richtig. So, und wer beleidigt mich denn morgen? Ah, das wollen wir noch mal sehen. Also das nimmt natürlich dem Witzfabrikanten die Luft. Und mir kann keiner auch von den nach wie vor sehr gut im Futter stehenden Kollegen sagen, dass das nicht was mit ihnen machen würde, weil es mentale Unabhängigkeit sieht anders aus.
Aber dann ist ja Schläfert, wenn wir da nochmal ganz kurz einen Schlenker zurück machen, auch ein ganz guter Rückzugsort, weil da wird Political Incorrectness noch groß geschrieben. Stellenweise.
Und, ja, und das in einem,
In einem angemessenen Rahmen, wo man einfach nochmal, wo man sich denkt, so, ja, Leute, da kann man immer noch drüber lachen. So, ne?
Ja, und das ist ja auch wirklich ein Eskapismus durch und durch. Also sowohl der ambitionierte Film, sowohl der Blockbuster als auch der schlechte Film oder der gescheiterte Film sind ja Eskapismen, die man. Geschützte Räume, die man aufsucht, mehr oder weniger Kulturversuchsräume, die es mal gegeben hat oder die es gibt, die quasi in sich isoliert sind, weil sie in der Regel nicht politisch sind oder jedenfalls nicht zeitgeistpolitisch, nicht gesellschaftspolitisch relevant im Moment. Meistens sind es ja Rückblicke. Du hast einen Anfang, wie bei einem guten Buch, wie bei einem guten Spiel. Und das sind immer abgeschlossene Geschichten. Und in den Kosmos kann man treten, den kann man beurteilen, den kann man bespiegeln, den kann man, da kann man spazieren gehen, da kann man sich drüber unterhalten, da kann man sich darüber austauschen, dass Leute sagen, was wollen die Schläferts pfeifen, der Film ist gut zum Beispiel, oder was quatschen die immer dazwischen, und dann gibt es halt die Leute, die sagen, ach gut, dass Olli und Peter da uns durch den Film führen und so. Und da ist Schläferts eine erholsame Insel, ja.
Habt ihr denn so eine Art Instanz bei euren Texten? Also geht das dann auch nochmal an irgendeine Art übergeordnete redaktionelle Stelle, dass jemand theoretisch sagen würde oder sagen könnte, die Alliteration, nee. Oder
haben
da,
wir,
da ja, seid also, ihr ein bisschen zu hart miteinander, das bitte nicht.
Ja, wir haben, aber tatsächlich hat der noch nie wirklich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber nee, ich meine, der hat nicht gegriffen. Also da ist, sag mal, auch die Erfahrung der alten Männer tatsächlich gegeben, nichts missverständlich stehen zu lassen, nur weil es unter Umständen eine kleine Empörung auslösen könnte oder so als Kalkül. Nee, das habe ich auch übrigens bei... schon, also sagen wir mal so, da muss ich mir mal auf die Schulter klopfen und dem Olli sowieso. Ich habe schon bei Harald gelernt, wer da draußen die Fresse in den Fernseher hält, um zu sagen, schaut mich an, ich bin unterhaltsam. Und aber sagt nicht das Gegenteil. Der hat alles verdient, was er. Also wer Bedeutung sucht und dabei geahndet wird, wie er vielleicht nicht ganz so souverän, nicht ganz so majestätisch, nicht ganz so toll ist, wie er sich selber empfindet, oder so ganz so kompetent auch, von den ganzen Reality-TV-Pokémons heute, die da installiert werden und produziert werden, mal ganz abgesehen, die sind ja sagen wir mal, ernstzunehmenden Berufsteilnehmenden in dem Bereich an sich, sondern es ist ja, passiert ja aus einer Art selbsttherapeutischen Reflex heraus, dass du tatsächlich meinst, in dem Moment, wo du Verhaltensauffälligkeiten professionalisierst vor der Kamera, dass du da zu einem erfolgreichen Berufsleben kommst. Das ist halt schon komisch.
Ist ja auch Trash. Guckst du so eine Form von Trash?
Nein. Ich spreche in die manchmal.
Genau, gerne diese Schlamm, Mud Games.
Crash Games, ja.
Genau.
Das war noch ein großer Spaß. Das hat leider auch, ist leider nicht fortgesetzt worden, weil ich war tatsächlich völlig frei. Du hattest gerade nach Überprüfungen von Sollbruchstellen im Text oder so. Nee, tatsächlich nicht. Also ich mache es jetzt mal wirklich kurz und bündig. Bei Harald hatte sich das schon angedeutet, weil wir sehr sensibel einfach dafür waren, dass man nicht einfach Provokation als Selbstzweck, sondern es muss immer im Kontext stehen. Und Satire muss sich immer erklären können. Satire darf viel.
Kontext ist, glaube ich, eigentlich das Allerwichtigste bei allem, ne? Was du dann da machst.
Genau. So. Und wenn dann, und bei den Besprechungen oder bei der, bei den fiktiven Haltungen und manchmal ja auch authentischen Haltungen von Olli und mir innerhalb so eines Moderationsbuches und den kleinen Spitzen, die mal vorkommen oder so, hat es das auch nie gegeben. Wie gesagt, ich hatte, glaube ich, mal einen Wichser. Und zwar nicht Wichser mit Doppel-X, also nicht Ollis Filmparodie auf die Wallace-Filme, sondern einer Redakteurin war mal ein Wichser zu derb.
Ja. Okay. So, wo ist denn da die Abstufung? Ja. Also ist es dann, wie es gesprochen wird? Oder in welchem Satzkorsett?
Die Abstufung ist, glaube ich, tatsächlich, dass die Redakteurin nicht mehr da arbeitet. Okay. Aber es liegt daran, dass der Sender zugemacht hat. Ja, und das ist tatsächlich so die Selbstkontrolle, die hat immer ganz gut funktioniert. Und deshalb rege ich mich eben auch besonders eifrig oder errege mich besonders eifrig an dem, was jetzt meinen jüngeren Kollegen alles geboten wird, an Korsetts, in denen sie sich entfalten sollen, rege ich mich halt auch besonders für die auf. Nicht nur für uns alte weiße Teilnehmer am Betrieb, sondern gerade für die, weil ich denke, ey, so hätte ich natürlich nie einen Fehler machen können, so hätte ich nie einen richtigen Treffer landen können. So. Also wenn dir so wenig zugetraut wird oder wenn dir zugetraut wird, dass du mit allem immer nur das Bösartigste meinst und einfach nur verletzen als Selbstzweck. Was natürlich das Gegenteil von Satire ist, wie auch schon Herr Tucholsky wusste. Aber die sind ja heute einfach, ich sag mal, zu blöd, ne?
Ja. Gibt es denn eigentlich auch mal Momente, wenn du schreibst, du hast ja auch für viele verschiedene Comedians geschrieben, wo du dachtest, boah, der Gag, die Pointe, die klingt auf dem Papier richtig gut und dann haben die deiner Meinung nach scheiße rübergebracht. Kam das häufig vor? Hast du da Einfluss drauf? Oder hast du auch schon mal eine Schreibblockade auch gehabt?
Ja, also zur ersten Frage ja, aber ich nenne keinen Namen.
Nein, das wollte ich jetzt auch nicht.
Und ich eine Schreibblockade habe ich ja, wie gesagt, nur bei meinem immer noch in der Schublade ruhenden
Roman.
Prokrastinierten. Ja, Roman. Nee. Eine Schreibblockade kann ich auch nicht bestätigen. Also bei Schläferts Büchern oder bei Arbeiten redaktioneller Art, beim Verfassen von Texten für Sendungen. Was ich wohl sehr, sehr oft erlebt habe, ist eben, dass es sehr erratisch ist, dass du manchmal wirklich zufrieden mit dir bist oder begeistert von deinen Kollegen. Und am nächsten Tag denkst, wir können gar nichts. So, das habe ich schon gehabt. Also qualitative Schwankungen, ne, so, wo du einfach merkst, so, das würde ich aber auch so nicht mehr machen. Ne, so.
Du bist jetzt also aktuell oder relativ aktuell, relativ neu TV Total Stimme neuer geworden. Wie war das irgendwie? Also sind das irgendwie große Fußstapfen, in die man tritt? weil diese Stimme ja so extrem ikonisch.
Ja, ja, das Lustige ist, dass das mein, kann ich sagen, Freund und Kollege Mannix war, der diese Stimme mehr oder weniger zum Trademark gemacht hat.
Ja. Unbekannt, und, ne? Also man kennt ja von ihm keine, also zumindest so offiziell keine Bilder, ne?
Ist auch ein ganz bewusster, sagen wir mal, künstlerischer Affekt von ihm.
Ja.
Und aber ist er ein cooler Typ wie wir, sag ich mal. Und der hatte mich selber angesprochen, weil er TV Total halt mit Stefan Raab, nachdem er sich von Brainpool jetzt wieder getrennt hat, dann verlassen wollte, beziehungsweise mit Stefan gehen wollte.
Ja.
Und hat mich da selber angesprochen. Und die Vorgeschichte ist, dass die Attitüde von Mannix für die Straßenumfragen und überhaupt für die ikonische Kennung von TV Total, dass die ursächlich von mir mal in Harald Schmidt Show inspiriert war, weil das eine Haltungsfarbe war, die ich auch ganz gerne mal einem Sprecher in völliger Affektiertheit untergeschoben habe.
Ich wollte sagen, weil das kam mir nämlich damals irgendwie als Verbindung bekannt vor. Irgendwie
ja, so ein bisschen und so er hat das tatsächlich auch, also ich habe das selber gar nicht abgeleitet, aber er hat es mir mal selber gesagt, du weißt ja, warum ich irgendwann so, ne? Und ich sage, nee, wie, ja, ne, also das kam, weil du da so ein bisschen inspiriert hast.
Ja.
Und deshalb war das jetzt sehr schön, da hat sich dann ein Kreis geschlossen und er hat auch sehr gerne mir den Staffelstab übergeben.
Ja.
Und ich mache es jetzt halt wieder anders, als ich es noch früher gemacht hätte, aber am Ende des Tages verträgt sich das, glaube ich, also ziemlich gut und sagen wir mal, die es gab jetzt auch keine großen Trauerzüge.
Oder kein Troll, der geschrieben
kein
hat.
Troll, gab, also na klar, dann gab es Leute, was ist der Sprecher weg und so, aber das war das Übliche und ich habe auch nur einmal redaktionell so nachgehorcht und oder zweimal, um genau zu sein und der Übergang war voll okay und also sagen wir mal so, wer mein Gelaber mag, der findet das jetzt nicht so als Fremdkörper. Das ist schon ganz organisch. Und so mit Sebastian Puffpuff und so, und das ist alles so. Übrigens auch noch so eine Art Eskapismus. Ich finde, TV Total steht auch noch so für sich selber in der Mechanik als Witzsendung oder als komische Sendung.
Ist auch ein Stück weit so, also Late-Night-Element, ne? Das sind Elemente, die drin sind.
Ja. Und das, und deshalb finde ich da auch diese Komikfarben, die da reproduziert werden, auch immer durch die ganzen Ausschnitte und so, die immer wieder neu dazukommen und so. Das finde ich halt auch so eine Sache, da werde ich auch nicht so richtig müde. Ich kann da immer wieder lachen.
Was hältst du denn, das kann man sagen, du bist ein Kind der alten Schule, was Fernsehen angeht, von YouTube und Co.
Viele schöne Möglichkeiten, die nicht durchgehend genutzt wurden weltweit. Es ist einfach so ein global erschlagenes Angebot, dadurch, dass entertain yourself through yourself möglich wurde, dass ich die Schönheiten und die Vitalitäten des Mediums YouTube auch ein bisschen im Missverhältnis sehe zu dem, was ich, so ein bisschen wie die Netflix-Serien. Am Anfang war sehr viel Schönes dabei, jetzt wenn man von den klassischen Katzenvideos absieht und so, ne? Ist ja klar, dass wir über die nicht reden, aber vor allen Dingen also, wie wirklich talentierte Musiker heute manchmal über YouTube ihr Forum finden und ihren Erfolg finden, finde ich großartig. Hat es früher nicht gegeben. Aber auch da ist es so ein bisschen in der Verhältnismäßigkeit zu eben den ganzen Profilneurotikern, die da einfach narzisstisch heranwachsen. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden, wenn du damit so eine Mörderkohle machen kannst. Im Erfolgsfalle. Und das ist natürlich auch, Erfolgsfalle bedeutet ja im Aufmerksamkeitsfalle. Und die Aufmerksamkeitsökonomie gegenüber Menschen, die nicht wirklich was Gutes im Schilde führen, inhaltlich, aber eben mit einem gerüttelt Maß an Hybris sich präsentieren, die überwiegt mir halt zu sehr.
Also würdest du das kategorisch ausschließen, selber mal auf YouTube aktiv zu werden? Oder nutzt du das selber viel? Oder schaust du das auch?
gebe dir ein Beispiel. Als meine Rhythmus Bullshit Clips mal von Tele5 dann auf YouTube gestellt wurden oder als sie da liefen, da gibt's auch so eine ganz kleine, aber auch noch sehr verschworene Fangemeinde, die sich sehr darüber echauffiert haben, dass Tele5 die dann mal von YouTube runtergenommen hat, weil Tele5 sich aber tatsächlich vollkommen berechtigt damals über YouTube aufgeregt hat, weil irgendein Inhalt von Tele5 zensiert wurde, ich glaube eine Brustwarze oder sowas. Und und gleichzeitig eben auf diesem Medium ungeprüft so vieles laufen darf, was einem wirklich die Haare zu Berge stehen lässt.
Ist immer noch ein amerikanischer Konzern.
Ja. Und da hat Kai Blasberg damals halt gesagt, komm, Tele5 verschwindet jetzt komplett von YouTube. Die können uns nochmal die Herrschaften, weil er diese Doppelmoral da nicht mitmachen wollte. Aber als sie da zuerst mal standen, habe ich mir ja so als vorsichtiger Voyeur quasi meiner eigenen Sachen mal so rüber gucken. Ich kann konsequent auch Produkte vermeiden im Fernsehen, wo ich jetzt selber mitgewirkt habe oder so, also durchaus, aber da war ich dann doch mal neugierig und habe reingeguckt und dann war dann direkt natürlich in den Kommentarspalten waren dann sehr viel wirklich auch manchmal zauberhafte Übertreibungen, was für ein toller Typ ich bin und wie lustig das alles ist, von Rütten ist Gott bis fantastisch und so, also auch sehr viel Zuspruch übertriebener Art, mit dem ich aber gut umgehen konnte. Dann auch fundiertes Lob, fundierte Kritik war auch da. Also Clip 2 fand ich jetzt so mittellustig, schade, dass er nicht nochmal, also wo du einfach merkst, ach, das geht ja. Ja. Fand ich total nett.
So wie
also,
so Archive eigentlich.
Ja,
ne? So,
aber die Dynamik hat mir gut gefallen, bis der Bully kam, bis der Troll kam, weil dann kommt einer und
pisst
mit dem Morgenstrahl auf alle und pisst auch auf alle, die. Und auf einmal sehe ich, ey, da frisst ja einer die anderen Fische auf. Das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Es ist nicht lustig und es wird nie lustig werden. Natürlich haben die den alle nicht ernst genommen, aber auch bei dem Versuch, den zu beruhigen, sind sie natürlich inhaltlich auf ihn eingegangen.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, wenn du immer so jemanden einsammelst, ja, zu der Frage, kann ich mir das vorstellen? Grundsätzlich ja, weil es natürlich, man muss damit leben. Aber ich fand das jetzt so bezeichnend dafür, dass es immer negative Reaktionen gibt. Und das ist was anderes, als wenn du früher von professionellen Kritikern entweder verrissen oder gelobt oder was ja übrigens der professionellen Kritik immer zugrunde lag, ist ja ursächlich mal von der kritischen Elle her beides zu machen, zu tadeln, Verbesserungsvorschläge zu machen, wenn man denn welche im Kopf hat, wie die Kamera vielleicht besser gehalten worden wäre oder wie das Licht besser gesetzt wäre. Also dieses Großkritikertum, das nur verreist, ist in der ursächlichen Aufgabenstellung von Kunstkritik ja nie gemeint worden. Das ist dann über Marcel Reich-Ranicki und Joachim Kaiser und diese ganzen Kritikerpäpste dann irgendwann entstanden, die sich dann gefielen, über manche Autoren oder manche Künstler herzufallen und andere eben auf den Sockel zu setzen und sich damit ja auch selber zu überhöhen. Aber heute, wo das alles demokratisch verteilt ist, auf ganz viele anonyme, teilweise irre, teilweise vollkommen kultivierte Menschen, die immer aufeinanderprallen. Ich finde diesen Clash, den finde ich so anstrengend, dass sich das nicht selektiert, dass du auch die Störer nicht raushalten kannst. Dass es also gar keine Selbsthygiene gibt des Internets. Also auch da, wo man einfach nur mal kurz verweilen will und sagen will, Rhythmus ist schon lustig, ne, finde ich nicht so oder so. Wunderbar. Ich finde ihn super. Ja, gut. Dann guckt. Schön. Nein, da muss einer hinkommen. Er soll sterben, das ist alles Dreck. Weißt du, das ermattet so. Wie geht's euch dabei? Habt ihr konstruktive Kritik? Habt ihr schöne Sachen oder?
Bisher, was wir bekommen haben, das waren ja so ein paar Kleinigkeiten, die waren ja immer eigentlich eher
Ja, natürlich meistens positiv.
Kommentierend also, zu einem Film eigentlich.
Das kann man ja auch nicht mit euch vergleichen, ne? Was die Reichweite angeht. Aber ich glaube auch, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du angesprochen hast, weil früher hast du diese Kritiken gelesen und heutzutage kann dich jeder kritisieren und du kannst es auch noch, wenn du möchtest, kannst du das dir durchlesen. Wenn du wahrscheinlich schlau bist, lässt du es am besten, weil dann lässt es nicht an dich heran. Man hört ja immer dieses Klischees von Künstlern, dass die können 1000 Lobe bekommen, was bleibt hängen? Dieser eine negative Kommentar, den du dann da liest bei YouTube beispielsweise.
Das ist ja wie bei Produktbewertung, ne? Du hast dann irgendwie 100 mal 5 Sterne und dann schreibt einer, das Ding ist sofort auseinandergefallen und so. Und dann,
fängst du an zu zweifeln.
Ich bestell's doch nicht, weil bei so Bewertungen, das ist ja hier bei so Doktorlib, so Arztbewertung. Ja. Du gehst nicht zu dem Arzt, wenn ein einziger geschrieben hat, der hat mich unmenschlich behandelt oder so. Ne?
Wenn der prominent steht.
Genau, dann sagst du, oh nee, da kann man nicht hingehen.
Also. Ja, genau. Ja, und das, also es geht eher so ein bisschen um ein gewisses Sadness darüber. Ist ja nicht so, dass mich das abhält, da auf YouTube mal irgendwas zu machen, aber es muss eben was sein, was mir vorschwebt, was mir vorschweben würde, mal ganz grob wäre dann tatsächlich auch ohne Missverständnisse ausräumen zu müssen, stundenlang im Vorfeld. Ja. Oder irgendwelche Agreements, was ich thematisch auf gar keinen Fall ansprechen werde. Also die Freiheit, die Freiheit, ungestört konsumiert werden zu können, auch für andere, was natürlich Blödsinn ist. Also das ist jetzt eine reine Utopie, die ich da äußere. Aber das wäre halt mein Ideal.
Wie schaffe ich jetzt da einen Übergang zu? Wir sind ja auch ein Gaming-Pod. Es gibt ja auch bei der Gaming-Landschaft toxische Verhältnisse.
Ja.
So könnte man vielleicht noch höchstens die Brücke schlagen. Aber ich bin ja total begeistert gewesen, dass du im Vorgespräch gesagt hast, dass du ja auch, würdest du dich als Gamer bezeichnen, dass du beispielsweise The Last of Us gespielt hast?
Mhm. Nee, würde ich auf gar keinen Fall. Aber ich bin Gelegenheits.
Zocker
und bin aber tatsächlich Lebensphasengelegenheit. Das ist wirklich das, was für andere vielleicht sich da in Wochen ausdrückt, drückt es bei mir in Dekaden aus. Ich sag mal, in den 90ern habe ich viel gespielt.
Was, Super Nintendo oder?
Tatsächlich die Echtzeitstrategie-Spielchen wie
Command & Conquer oder sowas.
War of Warcraft, das war dann Total Annihilation.
Age of Empires und sowas?
Age of Empires, here we are. Wunderbar, genau. Age of Empires und zwar alle 17 Teile.
Hallo, joho.
Oh, wie geil.
Wow.
Das war sehr gut.
Das waren die Priester, ne?
Das waren die Priester, genau. Okay. Ja. Ja, genau, da habe ich extrem viel Zeit verballert und fand das aber auch. Es gibt ja so therapeutische Besuche in Spielewelten. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr das auch manchmal, ich habe übrigens auch mal bei einem Facehugger in der Fresse, habe ich das ganze Haus geweckt, weil ich so geschrien habe. Es gab mal so ein Alien-Spiel, wo dir ein Facehugger mitten auf den Monitor hüpfte, also ins Gesicht und der kam so in der Ecke aus dem Dunkeln. Facehugger muss ich, glaube ich, nicht erklären hier in dem Zusammenhang. Und so Schockerspiele habe ich dann. Na, Doom ja sowieso nicht, aber wie gesagt, Age of Empires, glaube ich, alle historischen relevanten Ausgaben.
Hast du noch eine Konsole zu Hause?
Ja, ich habe die
PlayStation dann wahrscheinlich, ne?
PS4 und PS5. Die PS5 habe ich noch nicht gespielt.
Achso, also die steht einfach rum.
Ja, die habe ich mir aber gewünscht mit der Vorstellung, dann gab es die ja so lange nicht, weil die ja nicht lieferbar, ihr erinnert euch, und ich glaube, ich habe die jetzt seit einem Jahr und ich habe da noch kein Spiel ausprobiert.
Aber du hast dich ja hier in der Folge als großer Alien-Fan geoutet. Ja. Hast du Alien Isolation gespielt?
Kann das sein? War das mit dem Facehugger?
Also gibt es auf jeden Fall einen, der im Gesicht dann hängt. So.
Ja, aber das alles aus der Ego-Perspektive und das atmet das total von den Geist so. Von Alien.
So, genau. Wenn das ist, worüber wir uns hier gerade unterhalten.
Es gibt ja unzählige Alien-Spiele.
Dann sag mir mal die Jahreszahl so ungefähr.
2014. Aber dann solltest du das vielleicht nachholen.
Was könnte Alien vs. Predator könnte das gewesen sein?
Ich glaube, an Alien Isolation hättest du deine helle Freude. Da konnte
man einen spielen und einen Predator und einen Alien konnte man auswählen.
Richtig.
Da war das
gut möglich.
Alien vs. Predator 2 ist es, glaube ich.
Aber diese die klaustrophobischen Alien-Welten, die sind tatsächlich auch das, was einen ja auch, finde ich, immer wieder verlässlich Shivers über den Rücken jagt. Also wo man dann wirklich sich hilflos gruselt. Und ich finde, also nichts außer der Steuererklärung schafft so einen Horror wie ein Xenomorph.
Sehr schön. Also, hätte ich nicht gedacht. Finde ich ja echt witzig, dass du auch ab und zu mal noch zockst.
Ja, ich habe jetzt da stehen, ich glaube, das zeitintensivste Spiel ever, Elden Ring.
Ja.
Habt ihr da, also das habe ich aber da unverpackt noch stehen. Das war einfach so die Ambition mit der PlayStation 5. Dann würde ich gerne das mal. Und dann hieß es aber, das ist so eine Open World, da bist du
erst mal vier Tage damit.
Habt ihr mal gespielt?
Habe ich noch nicht. Tatsächlich nie. Ich habe auch, das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auch Spiel des Jahres, glaube ich. Ne? Also
genau.
Ich habe nur Positives drüber aber weiß es ja aus eigener Erfahrung, mit Kindern muss man selektieren, was man kann man spielen, ne?
Richtig.
Weil Zeit und so.
Richtig. Es ist ja wie Golf spielen gehen, plötzlich.
Singleplayer, deswegen sind bei mir auch Singleplayer eher, also abgeschlossene Handlung. Und die Spiele sind ja mittlerweile so cineastisch inszeniert, dass die teilweise besser sind als Filme, weil die immersiver sind. Und das Medium läuft manchmal dem Film den Rang ab. Also persönlich empfinde ich so.
Hast du denn manchmal dann auch so das Gefühl, oh, jetzt soll ich mal aufhören, sonst komme ich morgen nicht raus oder so? Durch die kluge Wahl.
Selbststurz wird um 11 oder 12 die Konsole ausgemacht und dann ab ins Bett. Nee, die Zeiten, die sind noch vorbei.
Also es ist wirklich, ich merke das, wenn man wirklich mal einen freien, familienfreien Tag hat und das dann wirklich so eskaliert. Also man dann wirklich einfach irgendwie 10 Stunden spielt und danach fühlt man sich aber auch nicht so richtig gut. Hat man das Gefühl, nee, das war irgendwie jetzt, das war zu viel.
Also ein bisschen Reue ist dabei.
Ein bisschen, ne? Ja. Das ist so ein bisschen Zeitverschwendung.
Mit dem Alter auch immer schlimmer. Man
fühlt sich so versifft.
Ganzen Tag nicht angezogen. Also.
Ja, es gibt aber, in der dritten Stunde ist es noch geil, ne?
Ja, aber da feiert man das ein bisschen, dass man immer noch die Unterhose vom Vortag an hat.
Und dann hast du diese Strecke vor dir, ne? Schön ist, wenn es dann klingelt und alle früher nach Hause kommen.
Und man so tun, als würde man gerade aufräumen.
Ja, ich bin da, genau. Und nicht abspeichert vor lauter Hektik.
Ja, natürlich.
Ach ja.
Boah, jetzt haben wir aber ziemlich vollumfänglich.
Ja, ich habe eine abschließende Frage noch. Wenn du heute in den DeLorean von Zurück in die Zukunft einsteigen könntest.
Warum weißt du das? Ja.
Um in die Vergangenheit zu reisen, was würdest du einem jüngeren Peter für einen Rat geben?
Geh bei Borussia Mönchengladbach in der C-Jugend immer schön zum Training. Hör nicht auf, fleißig zu trainieren, wegen irgendwelcher Feten, wo Claudia ist, in die ich verliebt war.
Grüße gehen raus. Jetzt haben wir
die dritten Grüße gehen raus.
Gehen raus. Claudia, will ich gegrüßt.
Okay, interessant.
Ja, ach ja, stimmt, habe ich nicht gesagt. Ne? Es gibt nur eine Borussia. Die macht vom Niederrhein.
Da enthalte ich mich jetzt einfach mal.
Mhm. Ich merke das.
Aber ich muss sagen, Peter, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Von Herzen, war sehr schön bei euch.
Wir hatten alle, glaube ich, großen Spaß und ich hoffe, Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Historie und in die Comedy-Welt, dass wir endlich mal ein bisschen Humor und ein bisschen Comedy thematisch mal auf dem Tisch hatten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir können das mal wiederholen.
Das werden wir sicherlich und von Herzen gerne geschehen. Hat mir auch großen Spaß gemacht bei euch und ich bin verwundert, wie cool Podcast sein kann.
Sehr schön. In diesem Sinne, ihr werdet noch
von uns hören.
Absolut.